Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspiriert Anders. Heute zu Gast der wunderbare Niklas Klinkhammer. Er ist Ernährungswissenschaftler bei der Verbraucherzentrale in NRW und Experte für Sporternährung und Nahrungsergänzungsmittel. Kreatin, Whey-Proteine, Omega-3s, Magnesium, Kollagen, BCAAs, Ashwagandha, Testo-Booster und seit neuestem auch Peptide. Überall wird uns versprochen, ja, mehr Leistung, bessere Regeneration, weniger Stress, schnellerer Muskelaufbau. Aber was davon wirkt denn jetzt wirklich? Was ist harmlos? Was ist rausgeschmissenes Geld? Und wo kann es am Ende sogar gefährlich werden? Heute räumen wir mal auf mit den größten Sport-Supplement-Mythen. Und jetzt ist hier für dich Niklas Klinkhammer. Ashwagandha, Bitterorange, Magnesium, BCAAs, Peptide, das sind ja alles so Sachen, die eine Sache gemeinsam haben. Die werden alle von Sportlern hier genutzt, um irgendwie die Leistung zu steigern, die Regeneration zu verbessern oder einfach leistungsfähiger zu werden, obwohl sie ja wenig bis kaum erforscht sind. Aber Niklas, warum sind die jetzt trotzdem so beliebt und so verbreitet oft dann?
Ich würde sagen, das ist eine Kombi oder das sind zwei Punkte. Einmal, weil es einfach Nahrungsergänzungsmittel liefern, eine einfache und schnelle Lösung. Und das ist einfach ja sehr, 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 sehr reizvoll. Und das andere, würde ich sagen, sind die Fehlinformationen in dem Sinne, dass oft die, kann man sich so vorstellen, und ich finde das immer ganz schön vom Bild, sich so eine Pyramide vorstellt. Und in der Ernährungswissenschaft kann man sagen, so unten das Fundament ist das Wichtigste, das sind zum Beispiel Kalorien. Danach kommen Makronährstoffe oder auch Mikronährstoffe, dass man sich gesund ernährt. Und die Nahrungsergänzungsmittel sitzen so ganz oben. Also als Add-on sozusagen. Und das wird aber oft, wird die einmal auf den Kopf gedreht, die Pyramide, ob es jetzt von den Influencern ist, auf Social Media oder ob es von den Supplement-Herstellern ist, dass eben oft so das Bild suggeriert wird, dass eben die Nahrungsergänzungsmittel unglaublich wichtig sind und dass man sich deswegen unglaublich viel damit befassen muss. Und das ist einfach falsch. Also die können ihre Daseinsberechtigung haben, da sprechen wir später noch drüber. Aber ganz wichtig bei all der Diskussion finde ich immer, dass man die Pyramide im Kopf hat, damit man weiß, wo man ansetzt. Einfach.
Es sollte so sein, wie der Name das schon sagt, ein Ergänzungsmittel. Genau. Und kein Nahrungsbasismittel oder ja, Grundernährungsmittel, ja. Grundnahrungsmittel.
Ja, das sagt es eigentlich genau. Genau. Das passt eigentlich, also eigentlich ist die Definition sehr, 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 sehr passend.
Ja. Heute sprechen wir ja über so Nahrungsergänzungsmittel, gerade in Bezug auch auf Sport viel. Na, und da passt ja sowas rein, also Kreatin, Whey, Carnitin, Kollagen, Magnesium, BCAAs, haben viele ja schon mal gehört, aber auch so ein bisschen unbekanntere, sowas wie Peptide, Booster, solche Sachen, Ashwagandha haben wir gerade schon mal kurz angesprochen, und du hast ja mal gemeint, die sind irgendwie eingeteilt, oder? Diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel im Sportbereich so ein bisschen.
Genau, also man kann sie gut einteilen, es ist jetzt keine offizielle, aber verschiedene Institute oder auch verschiedene Gruppen teilen diese Nahrungsergänzungsmittel ein. Und das hier ist zum Beispiel, habe ich vom Australischen Sportinstitut gefunden, also es ist nicht von mir, sondern es ist eine Sache, an der ja, wir uns entlanghangeln können, weil es einfach gerade wegen dieser Symbolik der Pyramide so wichtig ist oder auch so sinnvoll ist, finde ich, für die Leute, um denen was mit an die Hand zu geben zu können. Wie könnte man die einteilen? Also wie ist das? Das ist immer so das Nutzen-Risiko-Verhältnis, ist immer so der Faktor. Also kriege ich einen Nutzen, aber ist das Risiko vielleicht auch, wie hoch ist das? Und da gibt es eine Einteilung in A, B, C und D von diesem erwähnten Australischen Sportinstitut. Und A ist eigentlich eine Gruppe, ja, die besagt, dass hinreichend Evidenz, also wissenschaftliche Studien, die Wirksamkeit belegen, aber nicht nur das, sondern eben auch, dass sie sicher sind. Das kann man einteilen in verschiedene Gruppen. Das ist zum Beispiel, wird sich, also in der australischen Institut wird das Dietary oder auch Medical Supplements genannt. Und das sind ganz klassisch Mikronährstoffe zum Beispiel. Also wenn man einen Mangel hat, dann sollte man den beheben oder erstmal seine Ernährung ändern. Dann gibt es sowas wie Sports Foods. Das heißt einfach, das sind Kohlenhydrate, die jeder kennt als Gel oder ein Proteinpulver. Also erstmal, dass man die Makronährstoffe auf einfache Art und schnelle Art reinbekommt. Und dann gibt es die Performance-Supplements sozusagen, die eben nicht klassisch zu den ja, klassischen essentiellen Nährstoffen gehören, aber eben die Leistung beeinflussen sollen, wie zum Beispiel Kreatin oder auch Koffein.
Mhm. Und die sind alle in Gruppe A?
Das waren jetzt Beispiele für Gruppe A, genau.
Okay, das heißt, die sind alle, Gruppe A verstehe ich so, gut erforscht, viel Evidenz, aber vor allem auch aus der Forschung rausgekommen, kaum Risiken.
Richtig, richtig.
Also keine negativen Effekte.
Genau, wenn man eben auf die Dosierung achtet und wenn man achtet, wie man sie benutzt, dann gibt es eben sehr, sehr geringe Risiken in diesem Bereich. Ja.
Was ist Kreatin genau? Weil die anderen, die du genannt hast, Whey, ich glaube, Whey, das kennt mittlerweile jeder, das ist ja das klassische Eiweißpulver. Ne, genau. Das ist halt, ja, einfach Eiweiß, quasi Eier geschreddert, so nach dem Motto.
Ja, und ja, verpulvert. Whey jetzt nicht.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Aber da kann ich gerne jetzt später nochmal erzählen oder jetzt?
Ja, was ist Whey?
Okay, also Whey ist ein Milchprotein. Hat jetzt nichts mit Eiern zu tun.
Also quasi Molke.
Genau, Molke. Also die Milch besteht aus zwei Bestandteilen, kann man sich vorstellen, aus Casein. Also es gibt in der Milch befindet sich das Milchprotein und das Milchprotein besteht nochmal ungefähr zu 80% aus Casein und zu 20% aus Molkenprotein. Also Whey ist der englische Begriff für Molkenprotein. Und das entsteht bei der Quark- und auch Käseherstellung. Also es wird der Milch, werden Enzyme oder auch Lab- und Milchsäurebakterien zugegeben. Dann gerinnt die Milch und dann bleibt das Casein übrig. Und die Molke, also das ist ein flüssiger Bestandteil, wird abgeschöpft. Und aus diesem Molke, also nur die Molke, wird das Molkenprotein, das Whey, wird dann durch Extraktionsverfahren und getrocknet und das dann als Pulver. Und das ist dann das klassische Whey, genau.
Okay, und Kreatin?
Kreatin ist eine körpereigene Substanz. Das heißt, sie wird im Körper selbst gebildet aus Aminosäuren, wird aber auch über Fleisch und Fisch aufgenommen. Kreatin, Kreas, steht auch für Fleisch, ist vielleicht ganz, ganz gut und wird auch als Carni-Nutrient bezeichnet, weil es eben eine Verbindung ist, die so gut wie ausschließlich in Fleisch und Fisch vorkommt. Interessant ist dabei, also wir bekommen keinen Mangel. Das ist eben kein essentieller Nährstoff, also der über die Nahrung hinzugefügt werden muss. Weil wir ihn eben auch selbst bilden, aber die Erhöhung, also die Datenlage, die zeigt, dass Kreatin die Performance beeinflusst, die Mengen sind eben so hoch, dass man die eigentlich nicht möglich mit Fleisch und Fisch reinbekommen könnte. Das ist eigentlich der Grund, supplementieren, weil alle Nährstoffe kann man ja immer diskutieren, okay, esse ich vielleicht mehr Lebensmittel oder stelle ich meine Ernährung um oder nehme ich ein Supplement. Bei Kreatin ist die Frage eigentlich nicht gegeben, weil es Mengen sind, die man mit so viel Fleisch nicht decken könnte.
Aber ist es dann nicht, also wenn ich von vornherein, hat dann jeder einen Kreatinmangel in dem Sinne?
Nee, eben nicht. Also das war vielleicht jetzt nicht optimal erklärt, also um die normalen Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Vielleicht erkläre ich ganz kurz, wofür Kreatin ist. Also es wirkt auf den Energiestoffwechsel. Und ATP nennt sich Adenosintriphosphat, ist so die universelle, ja, der universelle Energieträger oder auch Speicher in unserem Körper. Und der macht alles. Der wird zum Beispiel auch, wenn wir Kohlenhydrate oder Fette abbauen in unserem Körper, was wir essen, wird ATP gebildet. Und wenn ATP gespalten wird, also aus ATP, Adenosintriphosphat, wird Adenosindiphosphat, also ein Phosphat wird abgespaltet. Bei dieser Spaltung wird Energie frei. Und es gibt verschiedene Wege. Wir haben nämlich zum Beispiel nur für 1-2 Sekunden ATP-Speicher im Körper. Dann ist das ATP sozusagen verbraucht und dann bräuchten wir neue Energie. Und dann kommt ein zweiter Weg ins Spiel und das ist das Kreatinphosphatsystem. Und dieses Kreatinphosphatsystem kann man sich so vorstellen, dass das Phosphat abgespalten wird, an ADP, also Adenosindiphosphat, abgegeben wird und dann regeneriert sich sozusagen das ADP zu ATP, also Triphosphat. Mhm. Und die Funktion ganz grob vom Kreatin besteht jetzt darin, dass man die körpereigenen Muskelkreatinspeicher, die sowieso bestehen, erhöhen auf leichte Weise. Das heißt also, wir haben kein Mangel, also die Körperfunktionen funktionieren super mit der Menge, die wir bilden. Aber wenn man eben die Datenlage zeigt, wenn man zum Beispiel die sportliche Leistung, also ein bisschen Muskulatur mehr aufbauen möchte, ein bisschen mehr Kraft, dann zeigt eben, dass wenn man von außen Kreatin zuführt, dass das einen kleinen Push geben kann.
Okay, das heißt, ich habe dadurch mehr Energie und kann dadurch größere Leistung einfach vollbringen, so zusammengefasst.
Genau, wenn man drauf anspricht, ungefähr 20-30% der Menschen sprechen nicht drauf an, wahrscheinlich, weil sie schon Kreatinspeicher haben in so einer Höhe, dass man keinen Effekt merkt. Mhm. Aber bei ungefähr 70-80% kann man sagen, dass sie einen kleinen Effekt merken, weil die Muskelkreatinspeicher mit der Zeit, also es braucht einige Wochen, es ist also kein Supplement, was man einwirft und was dann einen Effekt hat.
Vor dem Wettkampf.
Genau, sondern es ist halt wirklich, man sättigt einmal die Muskulatur sozusagen, 3-4 Wochen kann man ungefähr sagen und dann sind eben diese gesättigt, deswegen muss man es auch täglich einnehmen.
Und dann auch täglich weiternehmen, wenn man die Speicher so hoch halten möchte.
Genau, sonst fallen die Stück für Stück wieder langsam und fallen wieder auf ein normales Level.
Und gilt das für Männer wie Frauen?
Ja, kann man grundsätzlich sagen. Es ist so, dass Frauen generell in der Wissenschaft unterrepräsentiert sind, im Sport aber auch vor allem. Das ist so der Gender Data Gap, wird es auch genannt. Also dass die, ja, ich glaube 6% und lage mich nicht fest, aber es sind sehr, sehr wenige Probandinnen, die in Studien leider natürlich untersucht werden. Deswegen haben wir weniger Daten, aber wir haben keine Hinweise darauf, dass es bei Frauen nicht genauso wirkt wie bei Männern. Frauen haben sehr, sehr viel niedrigere Kreatinspeicher, ja, aber es gibt keine Daten darauf, warum es nicht genauso wie bei Männern auch wirken sollte.
Ah, okay, sehr gut. Das heißt, in Kategorie A ist relativ unkompliziert. Was da drin steht, kann man erstmal, wenn man es braucht, wenn man denkt, man braucht es, nehmen. In den Mengen, Dosen, die dort empfohlen werden, einfach auch. Und man wird da keine großen Nebeneffekte oder Nebenwirkungen einfach spüren.
Ja, ich würde sagen, dass man, wenn man drauf achtet, also es gibt immer, auch bei Kreatin, es gibt immer Verunreinigungen, auch bei Whey, es gibt immer Verunreinigungen. Also diese generelle Sage, dass man darauf achten sollte, wo man seine Produkte bezieht, bezieht sich auf alle Gruppen, würde ich sagen. Vielleicht sind die in den unteren Kategorien noch problematisch, aber auch beim Kreatin Whey sollte ich gucken, wo ich meine Produkte herbekomme und wie du sagst, auf die Dosis achten. Dann ist das Risiko zumindest minimiert.
Ja. Was sagt uns Kategorie B? Was steckt da alles drin?
Kategorie B kann man sich ein bisschen vorstellen, das wird gesagt, ist zunehmende Evidenz. Also es gibt erste Belege, aber auch gemischte Belege und dass weitere Forschung nötig ist. Also es gibt Daten, ist nicht so, dass es nichts gibt, aber es steht noch sehr in den Kinderschuhen, kann man sagen. Und es könnte was daraus entwickeln, muss sich aber nicht daraus entwickeln. So würde ich es grob zusammenfassen. Also die Wirksamkeit ist nicht bestätigt sozusagen, aber es gibt Hinweise darauf und die Sicherheit, könnte man sagen, ist oder wird geprüft. Also nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich nicht schlimm.
Okay, also so Definition, so angeforscht, so nach dem Motto, so wir haben so ein bisschen angefangen zu forschen und haben schon die ersten Ergebnisse und Co., aber es ist jetzt nicht so super gut erforscht wie Kategorie A.
Absolut, so kann man sagen.
Ja. Was ist in Kategorie B alles drin? Was haben wir da alles?
Das sind sowas wie zum Beispiel Carnitin, Kollagen, was du schon angesprochen hast, aber Kurkumin, Fischöl, die Omega-3-Fettsäuren fallen auch darunter und so klassische Multivitamin-Präparate fallen auch darunter.
Lass uns mal auf ein paar zumindest eingehen. Also gerade Omega-3 ist ja auch in aller Munde. Mhm. Also zu Omega-3 rät dir eigentlich ja fast jeder.
Ja.
Also jeder, den du irgendwie online hörst, der irgendwas mit Ernährung oder Sport macht, sagt, Omega-3 kannst du gar nicht genug im Körper haben.
Ja.
Jeder ist unterversorgt quasi damit. Mhm. Ist das so?
Ich sag immer, es kommt drauf an. Ich finde immer, die pauschalen Aussagen finde ich immer schwierig. Das ist halt oft vielleicht auch in den kurzen Videosequenzen einfach schwierig zu sagen. Es kommt drauf an. Ich finde es bei allem schwierig, pauschal zu sagen. Wenn man gar kein Fisch isst, dann würde ich auch dazu raten. Wenn man zwei bis drei Portionen fettreichen Fisch isst, wie zum Beispiel Lachs, dann würde ich sagen, wird man wahrscheinlich kein Problem haben mit der Omega-3-Versorgung. Aber man muss schon darauf achten, dass man genügend Fisch isst, würde ich sagen. Deswegen, Omega-3 ist auch so es ist jetzt in der Sportkategorie, ist es in Kategorie B, ja, weil es nicht wirklich Effekt auf die Leistung zeigt, da gibt es mögliche Effekte. Für die Gesundheit könnte man es vielleicht ein bisschen anders einstufen. Also Omega-3-Fettsäuren sind unglaublich wichtig, aber dass jeder sie supplementieren muss, würde ich nicht sagen. Es kommt viel auf die Ernährungsweise an, ob man Fisch isst, ob man keinen Fisch isst. Das wäre eine große Frage. Aber wenn man ja, wenn man vielleicht wenig Fisch isst und sie nimmt, dann gibt's auf jeden Fall Daten, die zeigen, dass sie Einfluss auf Herz-Kreislauf-Effekte haben können. Ja.
Okay. Und also lass uns wieder zurück zum Sport vielleicht gehen. Mhm. Kollagen und Carnitin gehen da eher in die Sportrichtung, glaube ich, oder? Bei den Supplements.
Ja, genau.
Was steckt da dahinter? Was ist beim Kollagen? Das hat, glaube ich, irgendwas mit Knochen oder so zu tun, kann es sein?
Ja, Kollagen kann man sich eigentlich grob vorstellen. Das ist ein Riesenprotein, ein Strukturprotein wird das auch genannt und macht ungefähr ein Drittel unseres gesamten menschlichen Proteins im Körper aus. Also ist das Kollagen, das Protein, was wir im Körper haben. Und es wird aus verschiedenen Aminosäuren hergestellt. Es hat eine sehr, sehr feste Substanz durch die verschiedene Verkettung von Aminosäuren. Deswegen findet sich das auch in den ganzen Geweben wie Haut, Sehnen, Knochen oder auch Gelenken und gibt diesen Geweben eben viel Festigkeit. Das kann man sagen. Also das ist so die Funktion. Und es wird auch, wie ich eben schon sage, bei den anderen Produkten wie Kreatin, es wird selbst gebildet in unserem Körper. Also wir haben nicht klassischen Mangel. Und es wird aber auch über die Nahrung oder eben eventuell über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen. Kollagen ist immer tierisch. Also wenn jemand mit veganem Kollagen wirbt, dann ist das in dem Sinne kein, also es gibt es nicht, es gibt kein veganes Kollagen, das ist meist eine Kombi aus Aminosäuren, die dann als veganes Kollagen bezeichnet werden, die dann eben im Körper die Kollagensynthese anregen sollen. Genau, und da gibt es ganz grob, es gibt verschiedene Typen, wir haben ganz viele verschiedene Typen von Kollagen und dann gibt es sowas, man hört ganz oft Kollagenpeptide oder Hydrolysat. Das ist dann sozusagen, wenn die, ja, das Riesenprotein, das ist eine sehr, sehr große Struktur, eine Aminosäure in kleinere Peptidstrukturen runtergespalten werden. Das soll dazu führen, dass der Körper das einfach aufnehmen kann.
Ja.
Ganz grob, genau.
Okay. Wer sollte sowas nehmen? Oder für wen wäre das gut?
Das ist genau, weil es eben diese Kategorie B ist. Also es kommt langsam Daten, dass es eventuell was sagen könnte. Das ist erstmal so, Kollagen versorgt den Körper mit Protein. Mit diesen Kollagenproteinen eben. Es ist kein vollwertiges Protein, weil es hat kein gutes Aminosäurenprofil, kein perfektes. Deswegen sollte man es nicht als reinen Proteinmenge aufnehmen. Also gibt es deutlich bessere, wie zum Beispiel ein Whey, was einfach sehr viel hochwertiger ist als ein Kollagen. Aber es gibt ein paar Daten, gerade zum Hydrolysat auch, dass eben Gelenkschmerzen nach viel Belastung, also wenn man viel Gewichte bewegt hat, wenn man viel gelaufen ist, alle Gelenke kriegen immer was ab. Da gibt es Hinweise, die sind aber uneinheitlich. Manche Studien zeigen auch keine Effekte, dass es eben aber diese belastungsbedingten Gelenkschmerzen lindern kann, was ja auch irgendwie vom Mechanismus Sinn macht. Dass es die fettfreie Masse erhöhen kann, da gibt es ja ganz kleine Daten, aber nicht wirklich Gewissheit. Und das zeigt es ganz gut. Zu Arthrose gibt es Daten, zu Kniearthrose vor allem. Also es ist dieser Mechanismus, der auch irgendwo Sinn macht, dass das in Studien gezeigt wird. Aber diese Kategorie B, man könnte jetzt noch nicht sagen, ja, das ist 100% so und ist das Sinnvollste der Welt.
Aber es deutet darauf hin und würde von der Funktionsart Sinn machen, dass es Gelenke quasi ein bisschen entspannter macht oder Schmerzen davon wegnimmt.
Genau, hier kommt es natürlich auch wieder an, wie eben auch schon besprochen, hier kommt es auch dran, wie man sich ernährt. Deswegen sind auch hier die Daten wieder schwierig. Wenn jemand jetzt super gut mit Protein versorgt ist, also super gut heißt in dem Sinne, dass ich einfach, ja, die Menge, die ich brauche, vielleicht auch ein bisschen höher, weil ich Sport mache, wenn ich gut viel Protein habe, hochwertiges Protein, dann ist wieder die Frage, bringt dann Kollagen mehr? Also auch, weil die Studien eben uneinheitlich sind. Wenn ich vielleicht aber eh schon wenig Protein in der Ernährung habe, vielleicht zeigen sich dann die Effekte mehr. Das ist ganz oft so in den Studien. Und deswegen, ja, ist es noch Kategorie B.
Das heißt, wenn meine Nahrungszufuhr sowieso schon sehr hochproteinig gewählt ist und auch gute Proteine, dann ist da wahrscheinlich eh schon sehr viel Kollagen drin. Das heißt, es zu supplementieren würde jetzt keine Rieseneffekte bei mir haben, weil ich schon eine gute Versorgung damit habe.
Ich kann es natürlich nicht 100% sagen. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, ob ich vielleicht auch tierische Produkte esse. Auch vielleicht das, was wir nicht mehr so viel essen wie früher an tierischen Produkten. Das kann auch einen Einfluss haben, aber genau, so würde ich sagen, wie du gesagt hast.
Ja, was ist Carnitin?
Carnitin ist ähnlich wie Kreatin, wie ich gesagt habe, fällt auch als Carninutrient. Also ist auch ein Produkt, der eigentlich so gut wie ausschließlich in Fleisch und Fisch aufkommt. Wird aber auch wie Kreatin selbst aus Aminosäuren im Körper gebildet. Also ist auch wieder so eine Sache, dass es eben keinen pauschalen Carnitinmangel gibt, genau wie ein Kreatinmangel auch nicht. Man kann aber, oder beziehungsweise der Mechanismus, der von Forschenden dann auch versucht wird, ja, nachzuahmen oder zu zeigen, wenn man eben versucht, die Carnitinspiegel in der Muskulatur zu erhöhen, wie beim Kreatin auch, ob das Effekte hat. Weil Carnitin eben eine Rolle hat beim Energiestoffwechsel und bei der Fettverbrennung, also es führt sozusagen die langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien, um da Energie zu produzieren. Und da wird eben geschaut, ob das Effekte haben könnte, wenn man versucht, den Spiegel zu erhöhen.
Und wer sollte das nehmen?
Das kann man, ja, kann man wie bei den anderen oder bei vielen, das kann man auch wirklich nicht pauschal sagen, weil eben die Datenanlage hier auch wirklich nicht gut ist, muss man sagen. Mhm. Also es wird gezeigt, aber erstens, dass die Carnitinspiegel sich erhöhen. Das ist schon sehr, sehr schwierig, also deutlich schwieriger als beim Kreatin. Es muss mit sehr, sehr viel Kohlenhydraten gleichzeitig zum Teil aufgenommen werden und zeigt sich einfach selten, also dass sich die Carnitinsättigung erstmal erhöht, was den Mechanismus erklären würde. Es gibt Hinweise darauf, dass es Muskelkater und Muskelschäden verringert. Das ist so ein Mechanismus, insbesondere nach Krafttraining. Aber auch bei Ausdauer, also die über 30 Minuten dauert, gibt es wirklich nur vereinzelte Studien. Es hat keinen Einfluss auf Gewichtsverlust, was oft gesagt wird, dass eben mehr Fett verbrennt sozusagen, weil das Carnitin mehr Fettsäuren in die Mitochondrien führen sollte. Ja, und das zeigt es, glaube ich, auch ganz gut, die Kategorie B. Also auch hier gibt es irgendwo Hinweise und das kann keiner ausschließen, ob es noch bestätigt wird, auch wenn Carnitin schon eine Weile erforscht wird. Aber hier könnte man nicht pauschal sagen, das brauchst du für einen Sport. Für Krankheiten gibt es ein paar Daten beim Carnitin, das hat ein bisschen Einfluss auf verschiedene Erkrankungen, aber weniger beim Sport.
Das heißt, es wird also nicht empfohlen, aber es wird, ich sag mal, wir müssen vielleicht trennen. Einmal, es wird empfohlen im Sinne von eine Einrichtung, die wirklich dafür geeignet ist, empfiehlt etwas. Und es wird empfohlen es wird geraten von Influencern und Co. oder selbsternannten Ernährungswissenschaftlern, wenn du Muskelkater hast. So, wenn du Muskelkater hast, dann nimm Carnitin. Ja, so pauschal. Genau
das ist immer die Riesenunterscheidung, genau. Also wenn jemand etwas pauschal empfiehlt, dann ist es, ja, kann man skeptisch werden. Das muss nicht unbedingt, aber das ist
nicht. Ja. Und du hattest jetzt auch die so Multivitaminpräparate, glaube ich, angesprochen in Kategorie B, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass die schon sehr gut erforscht sind. Gibt es die nicht schon ewig, Multivitaminpräparate?
Die gibt es schon ewig, aber das ist so ein klassisches Beispiel, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Es hat etwas, da kommen wir gleich auch noch vielleicht zu, in der anderen Kategorie. Im Endeffekt hat es damit zu tun, ob ich einen Mangel habe oder nicht. Und deswegen kann man eben nicht, und deswegen ist natürlich auch da die Studienlage schwierig, wenn man vielleicht einen kräftigen Mangel hat bei einigen Stoffen und das nicht mit der Ernährung ausgleichen sollte, wonach man immer zuerst gucken sollte. Und dann ein Multivitaminpräparat nimmt, die Vitamine und Mineralstoffe sich auffüllen und dadurch die enzymatischen Prozesse im Körper wieder besser funktionieren, dann kann es natürlich einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit haben. Aber man kann eben nicht sagen, dass ein Multivitaminpräparat Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat, weil es immer damit zusammenhängt, wie mein Spiegel im Körper ist.
Okay, das heißt, es ist theoretisch gut erforscht, aber heißt nicht, dass es jetzt auch einen Nutzen hat.
Ja, würde ich sagen, dass es gut erforscht ist, ja. Also was Vitamine, was Mineralstoffe im Körper machen, ist super gut erforscht. Aber was heißt super gut erforscht? Es kommt bestimmt noch Neues zu, aber die rein enzymatischen Funktionen und was die Vitamine, Mineralstoffe im Körper machen, ist gut erforscht, das wissen wir.
Ja, weil ich war nämlich auch ein bisschen überrascht, wenn wir jetzt zur Kategorie C gehen, dass da Magnesium steht. Ich dachte mir so, Magnesium ist doch, weil für mich hat sie das so gelesen, okay, A ist so Klassiker, erforscht, passt, nimm das, keine Bedenken. Und D ist so Wilder Westen. Es ist so, puh, viel Glück, wenn du das nimmst, kann mega gut sein, kann auch gar nichts bringen. So kann ich auch lähmen, so nach dem Motto. Und dann dachte ich mir so, warum steht denn Magnesium in Gruppe C? Das macht doch jeder, also fast jeder, der Sport macht, nimmt doch Magnesium.
Ja. Mich hat es tatsächlich auch gewundert. Also nicht, weil also die Daten, das Magnesium ist, ja doch, es ist das meistverkaufte Mineralstoff, wie du auch schon sagst. Also es nehmen super viele Menschen. Und auch die Aussage, dass es bei Krämpfen hilft oder sonst was, da ist, glaube ich, ein klassisches, oder was heißt ein klassisches, ein gutes Beispiel dafür, wie es oft auseinanderdriftet. Also was wirklich bewiesen ist und was nicht. Aber auch, weil wir gerade bei dem Punkt schon sind, auch hier hat es ganz viel damit zu tun, wie mein Spiegel einfach ist. Also Magnesium ist in ganz vielen Lebensmitteln enthalten, in ganz vielen Lebensmittelgruppen. Also es gibt nicht wie bei anderen Lebensmitteln, dass man sagen kann, ess auf jeden Fall diese Lebensmittelgruppe, weil da super viel drin ist, sondern Magnesium ist in ganz vielen vollwertigen Lebensmitteln wie dunkelgrüne Blattgemüse, Nüsse, Samen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Fleisch und Fisch drin. Also überall ein bisschen. Und wenn man sich vollwertig ernährt, dann erreicht man auch in der Regel einen guten Magnesiumspiegel, wenn man darauf achtet. Wenn man nur raffiniertes, weißes Getreide isst oder viele verarbeitete Lebensmittel, dann kann das ein Problem werden, weil eben durch die Raffination deutlich weniger Magnesium in diesen Produkten ist. Ja, aber in der Regel ist Magnesium ein klassisches Beispiel dafür, dass es eben isoliert betrachtet oder wenn man einfach mehr Magnesium nimmt, dass es keinen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit hat und auch nicht für Krämpfe. Und das ist ja schon ein Mythos, den man immer hört oder lange hört, dass ja. wenn man halbwegs gut mit Magnesium versorgt ist, dann ist Magnesium nicht der Faktor, der in der Regel für die Krämpfe sorgt, sondern eine falsche Belastung in der Regel, zu wenig getrunken, verschiedene Faktoren.
Mhm. Ja, ich kenne das von mir selber, weil ich hatte auch immer, oder ich habe immer sehr viel Krämpfe so in der rechten Wade. Das ist immer so, seit ich denken kann, habe ich da Krämpfe. Und es ist auch egal, wie viel Magnesium ich nehme und auch egal, okay. welches. Es gibt ja auch 10 verschiedene oder 3 verschiedene Magnesiumarten, die man da irgendwie nehmen kann.
Ja.
Alles schon ausprobiert in den diversen Höhen und Dosen. Und jedes Mal denke ich mir so, ja, hat es jetzt auch nicht besser gemacht. Da habe ich immer noch die Krämpfe. So, okay,
ja,
gut.
Weil das ist natürlich spannend. Wenn es einem hilft natürlich, dann bin ich der Letzte, der was dagegen sagt, ne? Wenn man darauf achtet, dass man keine Nebenwirkungen hat. Aber ja, das ist ein gutes Beispiel.
Ich glaube, Nebenwirkung von Magnesium ist so ein bisschen, war es fester Stuhl oder flüssiger Stuhl, wenn man es zu hoch dosiert?
Eher flüssiger Stuhl.
Weil eher
das
Durchfall.
Magnesium dann Wasser in den Darm zieht, Magen-Darm-Probleme, wenn man sich, ich würde als 250 Milligramm würde ich so als, oder nicht nur als Faustformel, das ist so die offiziellen Daten, die als Maximalannahme gegeben wird. Kurzfristig kann man natürlich mehr einnehmen, aber langfristig täglich sollte man das nicht überschreiten.
250 Milligramm. Ja. Okay. Genau. In der Gruppe C stehen auch noch diese BCAAs.
Mhm.
Was sind das? Weil das kennt man ja auch aus dem Fitnessstudio, wer ins Fitnessstudio geht, Krafttraining macht. BCAAs hauptsächlich in Pillenform, glaube ich, oder? Sind die meistens in Pillenform oder gibt es sie auch als Pulver?
Oder Pulverform, würde ich sagen.
Okay.
Je nachdem, wie Menge. Ich kann mir vorstellen, dass es oft auch als Pulverform gibt. Also Pillen ist natürlich auch Pulverform. Aber verpackt in Pillen. Ja, BCAAs ist spannend. Ich kenne es auch nur. Das ist so ein klassisches Beispiel auch dafür, wie sich so ein Ranking in diesen ABCD-Kategorien verändert. Also es wurde mal extrem gehypt. Auch so im klassischen Bodybuilding vor. Ist jetzt auch schon wieder einige Jahre
Voll.
Her. Und das hat sich wirklich gezeigt, weil das besteht aus 3 Aminosäuren. Leucin, Isoleucin und Valin. Branch Chain Amino Acids, also verzweigkettige Aminosäuren, steht für BCAA.
Okay.
Und man weiß aber mittlerweile oder schon lange, dass man für Proteinsynthese, das war ja der Vorteil, der besagt wurde, dass man dafür alle Aminosäuren braucht. Alle 9 Aminosäuren, alle essentiellen 9 Aminosäuren und eben
nicht nur die 3.
Das ist also einfach, es macht einfach mehr Sinn oder es ist effizienter, direkt Protein zu essen oder zumindest alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren.
Sind denn im Protein alle 9 Aminosäuren drin? Also in so klassischem Whey oder?
Also genau, das kommt auch wieder drauf an, im Whey sind alle drin, weil Whey ist einfach ein sehr, sehr hochwertiges Protein, was sehr, sehr hohe Werte an Protein, an Aminosäuren hat, eine gute Verteilung, vor allem auch viel Leucin. Leucin ist so die anabolste Aminosäure, kann man sagen. Also man braucht im Endeffekt, kann man sich vorstellen, man braucht alle Aminosäuren für die Proteinsynthese, aber Leucin spiket sozusagen oder gibt nochmal eine Signalwirkung an die anabolen Aufbauprozesse vor allem. Also wenn genügend Leucin auch in der Mahlzeit zum Beispiel drin ist, dann kann man damit seine Proteinsynthese steigern. Also es ist nicht in jedem Protein sind nicht alle Aminosäuren drin, wie zum Beispiel Gelatine ist so ein klassisches Beispiel. Da fehlt eine Aminosäure, Tryptophan komplett. Und deswegen kann ich damit meine Proteinsynthese nicht separat, wenn ich nur Gelatine esse. Deswegen ist es kein hochwertiges Protein.
Okay, aber hat dann BCAA oder haben BCAAs überhaupt irgendeinen Effekt dann? Also für was sollte man die dann nehmen? Also was sagt da aktuell die nicht so gute Studienlage?
Also alleine fördern BCAAs nicht das Muskelwachstum. Das ist ganz klar belegt. Deswegen ist es einfach viel effizienter, direkt das ganze Protein zu essen oder ein Whey-Protein oder einfach auf eine gute Proteinversorgung zu achten. Und dann gibt es keine Daten, die zeigen, dass BCAAs alleine die Proteinsynthese steigern. Ja, das ist ziemlich eindeutig.
Okay, das heißt, ich spare es mir gleich BCAAs und nehme lieber Whey.
Würde ich empfehlen.
weil da habe ich gleich auch die Kategorie A abgedeckt. Das ist gut erforscht, da habe ich wenig Nebenwirkungen und habe einen nachgewiesenen Effekt auch.
Ja, würde ich so sagen.
Wenn ich es brauche. Genau. Was gibt es noch in Kategorie C, wo du sagst, da lohnt es sich vielleicht nochmal einen Blick drauf zu schmeißen, was in die, ja, in die Sportrichtung geht?
Sowas wie, ja, das ist schwierig zu sagen, weil das sind Kategorien wie ein Vitamin E, fällt zum Beispiel auch darunter. Also wie Magnesium. Mhm. Aber da, glaube ich, müssten wir nicht wieder sprechen, weil das ist ähnlich wie mit Magnesium. Also wenn man damit gut versorgt wäre, dann wäre man auch damit gut versorgt und deswegen zeigt sich eben kein Effekt. Also es steht jetzt hier in der Aufteilung HMB, Hydroxymethylbutyrat heißt es, glaube ich, ist der Begriff, steht noch mit drin. Das ist auch noch so eine Substanz, also das sind noch so ein paar Vertreter in der Kategorie.
Okay. Ja. Ich bin, als du mir die Liste geschickt hast, bin ich über einen Stoff gestolpert, nämlich Kolostrum. Mhm. So, jetzt haben wir dieses Jahr unser erstes Kind bekommen. Und seitdem weiß ich auch, was Kolostrum ist, weil das weiß man ja vorher eigentlich, das läuft einem ja nie über den Weg, aber das ist ja diese Vormuttermilch, also bevor das Kind da ist, kann man schon dieses Kolostrum ausstreichen aus der Brust, in so ganz kleine Spritzen reinziehen. Und dann, wenn das Kind da ist, ist der Gedanke, gibst du ihm das mit den Spritzen einfach in die Backentasche rein und tust dir dann halt ein bisschen leichter bei dem ganzen stillen Lernen. Die Brüste haben mehr Zeit für den Milcheinschuss und so weiter. Und diese Kolostrum-Muttermilch ist wohl entweder noch nicht ganz so vollgepackt, glaube ich, mit Nährstoffen, aber wie die richtige Muttermilch, aber hat schon viel drin. Und deshalb dachte ich mir so, warum steht Kolostrum auf dieser Liste drauf? Wer würde denn Kolostrum als Nahrungsergänzungsmittel verwenden? Weil es ist ja, wir haben das über Wochen ausgestrichen, das ist ja eine scheiß Arbeit, da überhaupt an 10 Milliliter ranzukommen.
Ja, aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber vielleicht ist es genau das, weil es eben diese, ja, wie du sagst, diese starken Wachstumsfaktoren, dass es das ist, so der Start ins Leben, dass das sich vielleicht super eignet auch, oder es hat sich gut geeignet für Marketing, dass Leute eben denken, ja, dann nehme ich mir doch die Power irgendwie in, was weiß ich, für eine Form als Nahrungsergänzungsmittel.
Okay, ja. Aber ist das, war Kolostrum Kategorie D, oder, glaube ich?
Ist Kategorie D, genau.
Ja, also schlecht erforscht, obwohl es eigentlich für die Kinder ja sehr gut ist, ja, oder die Babys.
Vielleicht sogar gefährlich, kontaminiert, also ist dann eher Kategorie D sogar. Ja. Also sollte man nicht einnehmen.
Okay, dann lass uns gleich in Kategorie D springen. Da haben wir auch ein paar interessante Sachen drin. Mhm. Wir haben einmal die Peptide, über die wir gerne mal sprechen können. Ja. Aber da hast du auch sowas gesagt wie Testo-Booster, die wir da drin haben. Lass uns mal mit denen anfangen, so die Testo-Booster. Ja. Ist das der klassische? Weil ich kenne Booster hauptsächlich aus dem Gym. Das ist einfach so eine kleine, mini kleine Dose, so nicht länger als der Zeigefinger. Mhm. Und da sind irgendwie konzentriert 18 Espresso drin. Mhm. So an Koffeingehalt. Und meistens prahlen die Leute dann immer damit, ja, nee, meinen den kriegst du hier in Deutschland gar nicht. Den habe ich mir über einen amerikanischen Markt gekauft, weil die ballern viel mehr. Und ich denke mir immer so, ein Kumpel hat auch mal erzählt, der hat sich den reinkaut, als er eine lange Fahrt vor sich hatte und der war 18 Stunden, konnte der entspannt, also nicht entspannt, sondern wirklich hochkonzentriert mit weit aufgerissenen Augen, konnte der durchballern auf der Autobahn nachts. So, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut war.
Ja,
meinst du damit diese Booster oder ist Testo-Booster was anderes?
Das, was du beschrieben hast, sind wahrscheinlich diese klassischen Pre-Workout-Booster, wo einfach oft meistens sehr viel Koffein drin ist, was dann natürlich, also als ein Stimulanz, es sind auch andere Stimulanzien drin, aber Koffein ist so der Hauptvertreter, würde ich sagen. Und Testo-Booster oder Testosteron-Booster sollen den Testosteronspiegel auf natürliche Weise boosten sozusagen, also steigern, ohne eben, was immer dann in der Werbung gesagt wird, ohne eben die negativen Effekte, wenn man sich echtes Testosteron injiziert.
Ah, es ist kein echtes Testosteron?
Nein. Also Testosteron ist Doping und deswegen wird eben gesagt, du musst nicht dopen, du brauchst auch keine Test. Also wenn man sich Testosteron von außen zuführt, das hat langfristig und auch kurzfristig Nebenwirkungen, weil man eben so in den Körperstoffwechsel eingreift. Und da setzt genau die Werbung für Testobooster an, dass man eben sagt, nee, hör mal, du kriegst hier Substanzen,
ach so,
die auf natürliche Weise, ohne Testosteron zu liefern, deinen Testosteronspiegel erhöhen sollen.
Ah, okay, also ich spritze mir kein Testos, sondern ich rege meinen Körper dazu an, mehr Testosteron zu generieren, herzustellen.
Genau, ja.
Und wie funktionieren, also wie funktioniert so ein Testo-Booster?
Also das sind meistens, ist es eine wilde Mischung verschiedener Substanzen. Es sind meistens Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Ashwagandha ist so ein Beispiel, oder Tribulus terrestris, Boxhornklee, Maca ist sowas. Und das ist meistens gepaart mit Mikronährstoffen wie Zink, ganz oft. Weil Zink hat so ein Health Claim, also ist eine gesundheitsbezogene Angabe, die man nutzen darf, wenn man Zink in ein Produkt packt. Und dieser Claim besagt, dass Zink für die Aufrechterhaltung eines normalen Testosteronspiegels ist. Das ist alles. Also es sagt einfach nur lediglich, wenn man gut mit Zink versorgt ist, genauso über die Ernährung, dann hat man damit einen normalen Testosteronspiegel. Und das wird ganz oft mit so einem Sternchen auch auf das gesamte Produkt dann draufgepackt und eventuell auch noch erhöht. Also das boostet den Testosteronspiegel, was dann schon wieder nicht erlaubt ist. Das sind so die Maschen.
Das ist, glaube ich, das, was die Angela auch erklärt hatte mit diesen Health Claims, dass halt manche Wirkstoffe diese Health Claims haben, weil sie die auch wirklich bewiesen haben. Und deshalb fügen ganz viele Hersteller eben so ein ganz, ganz kleines bisschen Zink oder Magnesium oder Vitamin D oder was auch immer irgendwo hinzu, nur um diesen Health Claim irgendwo draufschreiben zu können aufs Produkt groß. Ne? Also das ist ja so eine riesen Marketingmasche, obwohl man dafür eigentlich gar kein Zink oder Magnesium oder irgendwas brauchen würde an sich. Ja, ne?
Genau.
Aber funktionieren Testo-Booster dann?
Nein. Also, das kann man also pauschal sagen, wir können gerne ein bisschen tiefer reingehen, finde ich eigentlich. Ja. Ich finde es nämlich sehr, sehr interessant. Aber pauschal kann man sagen, nein. Und ich würde gern erklären, warum. Weil es wird ganz oft, das finde ich ganz spannend, es wird ganz oft sich ein Mechanismus und Outcome wird es, also was rauskommt wirklich in Studien. Im Mechanismus wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Ashwagandha nehme oder was anderes, dass das einen Effekt auf meinen Testosteronspiegel hat. Und das wird sogar gezeigt. Also man könnte sagen, dass Ashwagandha so das der Pflanzenstoff ist, der noch mit den Effekt, die schon nicht groß sind, mit so den größten Effekt hat auf den Testosteronspiegel. Also der steigt dann eventuell leicht an. In einem physiologischen Rahmen ist immer ganz spannend. Also wenn man sich Testosteron von außen zuführt, kann man sagen, dass natürlich gibt es da verschiedene Größenordnungen, aber der Effekt ist 10-mal größer. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar. Also wenn man jetzt sein Testosteron in der physiologischen Range, also was zum Beispiel, wenn man das messen lässt, als Referenzbereich angegeben ist, dann wandert der dort vielleicht ein bisschen hoch. Ganz spannend ist aber, das ist der Mechanismus. Also man erhöht sozusagen seinen Blutwert ein bisschen, eventuell. Der Outcome wäre aber natürlich, ich möchte ja keinen Blutwert verbessern, sondern ich möchte mich besser fühlen. Ich möchte motivierter sein. Ich möchte mehr Muskel aufbauen. Also die Funktionen, die man mit Testosteron verknüpft, unter anderem. Und das wird aber eben nicht gezeigt. Also es gibt keine Studien, die klar den Zusammenhang dahingehend zeigen können. Und das finde ich immer ganz spannend zu beachten.
Ah, das heißt, es wirkt auf den Mechanismus der Booster, wie er es ja sagt. Er sagt, ich booste deine Testosteronproduktion, also ich wirke auf den Mechanismus, der mehr Testosteron herstellen soll. Und es funktioniert auch in einer ganz kleinen Art und Weise. Aber es gibt eben keine Studien, die wirklich belegen, dass ich dadurch auch die Effekte habe von mehr Testosteron im Körper.
Genau. Vielleicht nochmal ganz wichtig. Also heißt jetzt nicht, dass der Testo-Booster auch das Testosteron leicht erhöht, sondern wirklich nur bei gewissen Substanzen. Manche machen es gar nicht. Bei Ashwagandha kann man zeigen, wahrscheinlich, weil die Cortisol-senkenden Effekte von Ashwagandha sehr gut belegt sind mittlerweile.
Vielleicht und Cortisol deswegen, runter heißt Testosteron hoch meistens,
genau,
oder?
Genau, weniger Stress und vielleicht dadurch ein bisschen mehr Testosteron. Das könnte sein.
Was ist Ashwagandha genau, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind?
Ashwagandha ist ein Kraut, könnte man sagen, was in Indien in Ayurveda, also in der traditionellen indischen Medizin, genutzt wird. Und da werden daraus verschiedene Pflanzenteile genutzt. Also man kann es nicht genau sagen, aber meist wird die Wurzel genutzt und das wird dann eben getrocknet, extrahiert und dann in kleinen, als Nahrungsergänzungsmittel abgepackt. Und es wird schon Jahrtausende wird schon genutzt in der ayurvedischen Medizin. Genau, für eben der Haupteffekt ist einfach die Beeinflussung des Cortisolspiegels, weil es eben in den Hormonstoffwechsel, als Adaptogen wird es auch genannt, eingreift. Diese Senkung des Cortisolspiegels, das soll eben dann ja, Stress, Angst, vielleicht auch Depression, Schlaf, dass das darauf einen kleinen Effekt haben könnte. Genau, das ist bei Ashwagandha.
Aber auch noch nicht wirklich gut erforscht, oder? Also wenn man es irgendwo zuordnen würde, dann wahrscheinlich in D oder C?
Ja, ich würde sagen, also es steht nicht klassisch auf der Liste. Wir haben es jetzt mit reingenommen, weil es auf Testosteron-Boostern steht. Ashwagandha ist ein schwieriges Thema, deswegen, ich würde sagen, auch die Cortisolspiegel, um einfach bei der Wissenschaft zu bleiben, die Cortisolspiegelbeeinflussung ist belegt. Die ist ziemlich gut belegt. Was aber nicht belegt ist, das ist so die Nutzenseite. Das Risikoprofil ist aber nicht abschließend geklärt, würde ich sagen. Also in den großen Studien gibt es jetzt keine klaren Anzeichen, okay, wir haben in so und so vielen Fällen Probleme, aber es gibt immer wieder Fallberichte von Leberschäden. Jetzt im schlimmsten Fall von Schläfrigkeit, Durchfall, Ausschlag, das sind natürlich alle Sachen, die werden jetzt nicht dramatisch wie Leberschäden, aber es werden immer wieder Studien, Fallberichte gezeigt, die eben Nebenwirkungen zeigen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat vorgewarnt, wegen eben diesen Fallberichten. Also ich wäre einfach vorsichtig, weil es eben auch ein Stoff ist, der greift irgendwo in den Körper ein, weil man es eben sieht, es senkt den Cortisolspiegel. Aber dass man da auch bedenkt, okay, das muss nicht nur positiv sein, sondern es könnte eventuell auch negativ sein. Deswegen würde ich sagen, man sollte vorsichtig sein und jetzt nicht irgendwie blind, weil jeder sagt, ihr braucht Ashwagandha, weil ihr Stress habt. Es ist einfach, ich wäre froh, wenn mehr Daten die Sicherheit bestätigen können.
Ja. Das heißt, da einfach noch ein bisschen besser erforschen lassen.
Ja.
Und dann, was nachgewiesen ist, Testosteron wird schon mal erhöht. Nicht nachgewiesen, ob wirklich die Effekte auch da sind durch höheres Testosteron. Und was halt total noch fehlt, sind einfach Gefahren und Risiken dazu. Ne?
Genau, absolut.
Ja. Eine Gruppe, über die wollten wir noch sprechen, und zwar die Peptide. Mhm. Das ist ja auch was ich seit so, würde sagen, 3-4 Jahren immer wieder in Podcasts auch höre. Mhm. Gerade im Fitnessbereich PBC-157, Body Protection Compound 157 irgendwie. Das ist ja der Shit. Also wenn du den Leuten zuhörst, was die da nehmen, ich bin regenerierter, meine Schmerzen im Knie sind auf einmal weg. Manche Leute spritzen sich das direkt irgendwo rein. Aber ich habe auch schon gehört, dass Leute sich das in die Augen gespritzt haben und erblindet sind. Auch sowas gab es schon, solche Evidenz oder solche Fälle. Was ist das genau, ein Peptid? Und was wird versprochen?
Es ist kein klassisches Nahrungsergänzungsmittel, weil du schon gesagt hast, die werden gespritzt. Ich fand es aber trotzdem, ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Deswegen finde ich es
da ganz kurz zu sprechen. Ich habe auch von Peptiden gehört, die man oral einnimmt. Für den ganzen Körper mittlerweile.
Habe ich auch gesehen. Ich habe auch mal gegoogelt. Man findet die mittlerweile irgendwo. Also in der Regel werden sie gespritzt, weil sie dann eben den Magen-Darm-Trakt, die Magensäure direkt passieren können und deswegen dann nicht abgebaut werden. Aber es gibt's, das wird auch angeboten in Tablettenform. Aber in der Regel sind es so kleine Fläschchen, die dann selbst mit der Spritze aufgezogen werden und dann injiziert werden.
Ja.
Und das ist ganz spannend, wie du schon gesagt hast. Die Diskrepanz, also zwischen aktuellem Hype auf Social Media und der Evidenz, ist wirklich absurd oder ist gigantisch, weil die Datenlage, es gibt kaum Daten, also ich werde gleich auch noch genauer drauf eingehen, weil Peptide eine super breite Gruppe sind. Deswegen die Aussage, es gibt keine Datenlage, ist in dem Fall nicht richtig, aber für die Peptide, die so gehypt werden zum Teil, gibt es keine Wirksamkeit und Sicherheitshinweise, sehr, sehr wenig. Aber vielleicht können wir vorher anfangen, was es überhaupt sind. Also Peptide sind ganz grob kleine Proteine, also eine kleine Aneinanderreihung von Aminosäuren. Und wenn mehr Aminosäuren aneinandergereiht sind, dann redet man von Proteinen. Das ist eigentlich so die grobe Unterscheidung. Deswegen ist auch ganz spannend. Also es sind natürliche Stoffe, also es können natürlich Stoffe sein, die auch im Körper vorkommen, müssen nicht zwangsläufig aus dem Labor in so einem kleinen Fläschchen vorkommen. Und das kann also super viel sein. Das ist also auch zum Beispiel unser Insulin im Körper, was also den Zucker, wenn wir was gegessen haben, aus dem Blut transportiert. Oder das Oxytocin, das Bindungshormon, ist auch ein Peptid. Also es ist eine super breite Gruppe, die ja, die man einfach differenzieren muss und niemals über einen Kamm scheren sollte, kann.
Welches sind jetzt die, die so gehypt werden? Also das, was ich jetzt raushöre, ist Riesengruppe. Mit Peptiden kannst du wahrscheinlich extrem viel machen. Mhm. Nicht nur jetzt im Körper, sondern auch wahrscheinlich außerhalb, in der Forschung und Entwicklung irgendwo, was jetzt nichts mit Körper zu tun hat, sondern industriell. Aber auf welche wird sich da jetzt gestürzt?
Ich würde es in drei Kategorien, kann man es grob einteilen, würde ich sagen. Man kennt, vielleicht fangen wir damit an, weil das zeigt ganz gut. Nee, wir fangen anders an. Das ist vielleicht besser. Es gibt Heilungspeptide, würde ich sagen. Da gehört auch dein BPC-157 drunter. Ganz grob, also es soll dafür sorgen, dass Wunden, Sehnen, Gelenke oder was oder die Haut schneller heilen sollen. Und es gibt Wachstumspeptide. Die sind so die klassischen, die sollen Muskeln aufbauen, aber auch Fett verbrennen. Es soll die Hormone pushen, also ein bisschen wie Testosteronbooster, nur eine andere Größenordnung. Es soll eben steroidähnliche Effekte haben, ohne eben direkt Steroide zu nutzen. Und die haben eben Begriffe, wie du schon gesagt hast, BBC oder CJC1295. Das ist auch keine klare, wie soll ich sagen, Namensgebung dahinter, kann man sagen. Und als dritte Gruppe gibt es noch die Fettpeptide oder Sättigungspeptide. Und viele kennen mittlerweile bestimmt die Abnehmspritzen. Also das sind klassische Peptide auch, wie die Wirkstoff Semaglutid in Ozempic oder Wegovy.
Das sind auch Peptide schon?
Genau, das sind auch Peptide. Ah. Was ganz spannend ist, man kann sagen, dass diese Gruppe mittlerweile super gut erforscht ist. Also die wirken extrem gut.
Die wirken aber nur solange man sie nimmt, oder? Dachte ich.
Genau. Solange man sie nimmt und es ist eben ein zugelassenes Arzneimittel, was schon sagt, okay, die haben sehr, sehr viele Studienprozesse durchgelaufen, wo die Wirkungen, aber natürlich auch Nebenwirkungen klar belegt sind. Und das ist bei den Heilungspeptiden und bei den Wachstumspeptiden nicht der Fall. Also wir haben, wenn man sich mal vorstellt, du hast von dem BBC 157 gesprochen eben. Wir haben 500 Studien und diesen 500 Studien sind 4 am Menschen gemacht worden und davon eine klinische Studie, also wo man direkt guckt, was es hat. Und das zeigt ganz gut die Größenordnung, also die Tierstudien zeigen wirklich viele und beeindruckende Ergebnisse. Das muss man ja auch nicht wegreden, die sind nun mal da. Was man aber auch nicht wegreden muss, dass diese Studien, Tierstudien oder Zellstudien sind immer nur Grundlagenforschung. Die werden gemacht, die haben ihre Daseinsberechtigung, die müssen sich aber in menschlichen Studien bewahrheiten. Und da haben wir einfach keine Daten. Also wir haben sehr, sehr viele Tierstudien, wir haben aber keine Daten am Menschen oder ganz, ganz wenige. Das ist ganz... ganz wichtig zu sagen.
Ja. Was sind so die Risiken aktuell davon? Von den ganzen Peptiden, also von den drei Kategorien, die du jetzt gerade genannt hast?
Ich fange vielleicht mit den ganz wenig Erforschen an. Das ist halt sehr, sehr spannend. Also die Sachen werden so gehypt, aber die Evidenz, also nicht nur auf die Wirkung, sondern auf die Sicherheit. Also man kann sich das vorstellen, vielleicht auch noch ganz interessant. Diese Substanzen sind verboten. Also der Handel und Besitz sind illegal in Deutschland. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig.
Oh krass, okay.
Genau, also es sind keine zugelassenen Substanzen. Also man bestellt die sich auf dem Schwarz-Grau-Markt sozusagen. In irgendwelchen, wenn man googelt, man findet sofort eine Seite, wo man diese Peptide bekommt. Mhm. Das sind dann Shops, die genau wissen, was sie da tun natürlich. Und die schreiben nur für Forschungszwecke. Also jeder schreibt darum, es ist kein Nahrungsergänzungsmittel, die dürfen es nicht verkaufen, sind aber natürlich auch nicht haftbar. Also man muss auch wissen, was bestellt etwas im Shop, die sind nicht haftbar, weil die schreiben nur für Forschungszwecke. Also man bestellt sich irgendwas in einem Laborshop und spritzt sich das, ohne zu wissen, was drin ist. Das muss einem bewusst sein. Es können Entzündungen entstehen, weil die durch die Injektion, also sie sind sehr oft verunreinigt auch. In sehr, sehr wenigen Fällen ist wirklich das drin, was auch drin ist. Also das ist erstmal so das Risiko vom Kaufen überhaupt, was ich drin habe. Und dann die andere Sache, also die physiologische Sache, wenn zum Beispiel ein Beispiel von den Wachstumspeptiden ist, zum Beispiel, es wird gesagt, dass es Blutgefäße neu bildet. Das ist belegt auch in Tierstudien, das nennt sich Angiogenese. Das heißt, neue Blutgefäße sind in erhöhten oder stehen für einen erhöhten Stoffwechsel, aber auch hier wieder, das kann positiv zum Heilen sein. Es kann aber genauso in die andere Richtung gehen. Also dieser erhöhte Stoffwechsel kann auch Tumore schneller wachsen lassen. Das kann sein, aber wir greifen eben in unseren Körper ein. Und bevor ich nicht wüsste oder bevor wir nicht wissen, ob das wirklich eine Nebenwirkung ist, das kann auch in vielen Jahrzehnten kommen, es wird sich halt trotzdem die Substanzen einfach gespritzt. Ja, das ist so ein prägnantes Beispiel, würde ich sagen.
Du hast jetzt gerade auch schon Verunreinigungen genannt. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, was sich über Kategorie B, C, D wahrscheinlich viel drüber zieht. Oder A wahrscheinlich jetzt nicht mehr so oft, aber die anderen Kategorien sind Verunreinigungen einfach ein Riesenproblem oft, oder?
Ja, absolut. Also kann man sagen, kann man ziemlich über alle Gruppen sagen. Klar, wie du sagst, in den anderen Gruppen ist es doller. Aber das ist bei Nahrungsergänzungsmitteln immer das Problem. Das Wort, das ist so das allgemeine Ding bei Nahrungsergänzungsmitteln. Sie soll die Nahrung ergänzen und es sind lebensmittelrechtlich. Also es ist nicht wie Arzneimittel. Das soll keine Werbung für Arzneimittel sein. Das verstehen die Leute vielleicht falsch. Aber dass man einfach versteht, Arzneimittel sind einfach zugelassen. Die haben ihre Wirkungen, Nebenwirkungen beschrieben. Und Nahrungsergänzungsmittel, der Marktzugang ist einfach extrem einfach. Warum? Das erklärt auch den Hype ein bisschen. Also man muss etwas in eine Kapsel füllen, man muss es anmelden, also man schickt ein Foto von seinem Etikett zu der Bundesbehörde und dann kann man das an den Markt bringen. Das heißt also, auch die Lebensmittelüberwachung ist überfordert. Also viele Behörden, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben eventuell noch keinen Social-Media-Zugang. Also dieses, weil das eben ein neues Feld ist, also die Lebensmittelkontrolleure, die kontrollieren Lebensmittelgeschäfte oder Restaurants, was auch immer. Und dieses Social Media kommt einfach on top. Deswegen, das sind keine Mitarbeiter, die ihre Arbeit langweilig machen, sondern es ist einfach eine neue Substanz, der einfach zukommt. Deswegen, es bräuchte einfach mehr Personal dafür und auch die Technik, die entsprechende. Ja, jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift, aber das ist so der Grund dahinter, was man als Ursache auch verstehen kann, warum die eben so oft kontaminiert sind.
Ja, und warum es auch so viele gibt und die vielleicht auch nicht so scharf verfolgt werden, weil es einfach so viele sind und weil die Behörden damit überlastet sind und weil es halt Lebensmittelbehörden sind und jetzt nicht Nahrungsergänzungsmittelbehörden.
Ja, genau.
Woran erkenne ich denn, also wenn ich jetzt was nicht Verunreinigtes kaufen will, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, auf was ich auf jeden Fall achten sollte?
In Deutschland haben wir die Kölner Liste. Das ist eine Liste, wenn ich Leistungssportler bin. Also die Kölner Liste, die steht dafür sozusagen, das ist ein Siegel auf einer Verpackung und die werten dann das Produkt aus. Die stehen dafür, dass das Dopingrisiko, also dass ein Produkt mit Dopingsubstanzen verunreinigt ist, minimiert ist. Ist auch nicht ausgeschlossen, aber minimiert. Das ist natürlich auch nicht, auch wenn man kein Leistungssportler ist, sollte man darauf achten. Also die Kölner Liste ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Viele andere, man kann auf Laboranalysen achten. Das ist aber auch kein pauschales Ding. Also die Kölner Liste ist schon sehr, sehr gut. Laboranalysen sollten zumindest immer von aktuellen Chargen sein. Das kann sein und vor allem auch unabhängig getestet werden und auch gucken, was getestet wurde. Das kann ein Anreiz sein. Ich würde gucken, hat das Unternehmen Impressum? Ist es in Deutschland? Wie sind die Werbeaussagen? Also umso doller die Werbeaussagen sind, die verboten sind, dann kann man schon davon ausgehen, beziehungsweise das Risiko erhöht sich. Okay, das Unternehmen wird nicht das Seriöseste sein. Was ist, weil es es bricht gegen Recht oder so. Das könnte man schon als eines. Also es ist schwierig, es gibt mehrere Faktoren, aber das sind so ein paar, an denen man sich entlanghangeln kann.
Okay, verstehe. Das heißt einfach so auf Seriosität schauen.
Ja, nicht mit Vertrauen. Nicht mit Vertrauen. Ja. Und die finanziellen Interessen im Blick haben, finde ich auch immer einen ganz wichtigen oder einen ganz guten Anhaltspunkt. Ja.
Ja, definitiv. Ja, wie ist generell aktuell dein Eindruck, weil du beschäftigst dich ja viel damit, wie so Nahrungsergänzungsmittel gerade auf Social Media, Influencer und Co-Marketing verbreitet werden. Wie ist so aktuell dein Eindruck und was gibst du uns vielleicht noch so als Hinweis mit, wie wir uns vor sowas vielleicht schützen, vor so Marktgeschreier-Tue, weil verkaufen können die schon alle gut.
Total, total. Ja, deswegen läuft das. Was wir eingangs vielleicht besprochen haben mit Social Media oder was ich gerade nochmal gesagt habe, es steckt sehr viel Marketing, denke ich, das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite, dass Social Media sehr oft ein bisschen schneller oder deutlich schneller als die Wissenschaft ist. Das könnte man oft sagen. Also dass halt ein Reel oder ein kurzer Post halt selten die ganze Wahrheit abbilden kann, beziehungsweise die ganze Wahrheit kennen wir alle nicht, aber dass man ein differenzierteres Bild auf die Sache werfen kann. Ich glaube, das ist ein großer Problem auf Social Media, was wir sehen, dass es nicht kontrolliert wird, dass Werbung verschwimmt mit dem Alltag. Also selbst die Werbekennzeichnung wird in sehr, sehr wenigen Fällen gemacht, was aber vorgeschrieben ist. Das heißt also, du kannst nicht mehr klassisch erkennen, okay, ist das jetzt Werbung oder ist es jetzt der Alltag? Und durch diese Nahbarkeit halt eben auch wird gerade mit den Peptiden, das ist ein klassisches Beispiel, ist jetzt kein Nahrungsergänzungsmittel, aber wieder eben die Datenlage von dem Hype wirklich abschweift. Das ist gigantisch zum Teil, ja.
Siehst du da eine Gefahr aktuell, gerade für die Gesellschaft auch?
Ich schon persönlich, ich bin aber auch generell kritisch oder skeptisch, muss ich auch sagen, weil es oft, finde ich, wenn ich, oder wir befassen uns eben viel damit, dass es oft auch vielleicht auch so ein Abbild ist. Also das ist ja nicht nur im Ernährungsbereich, dass vielleicht Fehlinformationen verbreitet werden oder andere Sachen. Aber der Ernährungsbereich, finde ich, ist oft auch so ein, ja, da sieht man es auch deutlich dran, dass man eben, man hört von rechts, von links, man hört 100 verschiedene Infos. Und ich glaube, das macht es unglaublich schwierig, es doch so zu erkennen, wer versucht denn hier wirklich sinnvolle Infos an die Leute zu geben und wer nicht. Ich glaube, das wird schwieriger dadurch, ja.
Sehe ich auch so, weil du einfach die Masse jetzt auch hast. Also es sind so viele Leute da und wie wir es schon gerade hatten, die können halt sehr gut vertrauen. Also Vertrauen aufbauen, ne, und verkaufen. Ja. Und du folgst jemanden und du glaubst dem das ja dann auch. Und es ist ja bei Podcasts nicht anders. Wenn in einem Podcast Werbung läuft, dann baut das auf diese Beziehung auf dieses Vertrauen auf, was der Host zu seinen Hörern hat. Und wenn der was empfiehlt, hat es eine ganz andere Wirkkraft, als wenn es irgendwo auf einer Straße irgendwo hängt ein Plakat davon, ne? Ja. Und deshalb sehe ich das schon auch als Gefahr, einfach zu sehen, hier kann man halt, also hier ist dann oft so die Geldscheine oft in den Augen. Also hier kann ich viel Geld machen damit, empfehle ich das mal, die bezahlen vielleicht gut, die sind spezialisiert auf Influencer-Marketing, was so etablierte, seriöse Firmen halt nicht sind. Ja, die sind halt eher oldschool oft unterwegs, haben dafür aber halt auch noch die klassischen Standards und Werte. Heißt jetzt nicht, dass alle Newcomer scheiße sind, auf keinen Fall. Auch da, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber generell sollte man da einfach aufpassen. Und vielleicht generell der Appell, was ich so auch bei dir ein wenig rausgehört habe, gerade wo wir so über Kategorie A, B und C gesprochen haben, ist so, schau erstmal, ob du deine Pyramide wieder also richtig rumgestellt bekommst.
Ja.
So erstmal schauen, dass du wirklich alles übers Essen aufnehmen kannst, was du brauchst. Und nur wenn du wirklich merkst, ich habe hier irgendwas oder ich mache regelmäßig Blutbilder und sehe, ich habe hier einfach einen Magnesiummangel, dann ist es ja auch in Ordnung. Und dann kannst du dich für das Nahrungsergänzungsmittel informieren. Aber ansonsten, damit du lange lebst, brauchst du wahrscheinlich viele von den Sachen nicht extra, sondern kannst es erstmal über die Nahrung steuern. Und ja, das ist aufwendiger, definitiv. Aber es ist auch schöner, weil das, ich meine, Pille schlucken ist nie so schön wie ein gutes Essen haben. Und seh es positiv, wenn du abwechslungsreich essen willst und musst, wegen den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, die du nicht nehmen willst, dann wird auch sehr viel Abwechslung auf deinem Teller herrschen. Du wirst schöne Sachen kochen, wirst da viel Erfahrung und viel Freude damit haben. Ich versuche hier mal so einen positiven Aspekt da reinzubringen.
Absolut, sehe ich genauso, hast du schön gesagt. Weil im Endeffekt ist es das. Natürlich, weil das hat ja nie was, ich versuche mich einfach daran zu halten, was es gibt, um nicht irgendwie Nahrungsergänzungsmittel per se schlecht zu machen. Also wenn gezeigt werden könnte, okay, das hier hat einen riesen Effekt, dann würde ich es vielleicht oder wahrscheinlich auch einnehmen, aber es zeigt es einfach nicht. Also wenn man zum Beispiel vielleicht nur abschließend als Beispiel nimmt, Kreatin ist so ja das best erforschte Nahrungsergänzungsmittel, wirklich 30 Jahren Erforschung. Und wenn man das vielleicht sich so als Latte setzt, an was Nahrungsergänzungsmittel rankommen, das hat zum Beispiel, kann man damit 5 Kilo Kraft ganz pauschal jetzt im Oberkörper steigern oder 11 Kilogramm Kraft im Unterkörper. Es kann die fettfreie Masse bis zu 1,4 Kilogramm steigern. Das ist mag für den einen vielleicht viel sein, für den anderen mag das sehr, sehr wenig sein. Also die Effekte sind sehr moderat und das ist das besterforschte, wirksamste. Alles andere ordnet sich irgendwo darunter ein. Und das sieht man, das finde ich immer ganz schön zu sehen, die Effekte sind nicht groß und es sitzt eben auf der Pyramide. Ja. Ja.
Niklas Klinkhammer, meine Damen und Herren. Niklas, schön, dass du heute da warst, dass du uns einen Einblick gewährt hast in diverse Nahrungsergänzungsmittel, die vor allem im Sportbereich und auch ein bisschen drüber hinaus so genommen sind und auch sehr viel verwendet werden. Schön, dass du da warst. Danke für die ganzen Insights.
Sehr, sehr gerne und danke dir für die Einladung.
Gerne. Leute, Ihr wisst Bescheid, die ganzen Links findet ihr in den Shownotes, also zur Pyramide mit den Nahrungsergänzungsmitteln, zu der Liste A bis D, könnt ihr euch selber nochmal einlesen. Und ich würde, Niklas, auch diese Kölner Liste mal verlinken unten drunter, dass ihr da einfach alles auf einen Blick habt. Schaut mal rein, bevor ihr irgendwas euch reinpfeift, weil irgendein Influencer das gesagt hat, lest euch vorher nochmal ein bisschen ein auf Seiten, die eben einfach ein bisschen seriöser sind, wie von Gesellschaften oder von Bundesinstituten und Co. Und versucht euch da eure eigene Meinung zu bilden, weil oft, und das haben wir auch in den Folgen mit der Angela Clausen schon oft gehabt und angesprochen, oft sind das halt einzelne Fälle von Influencern, die über die sie berichten und wie krass es bei denen war und wie toll und was sie für Effekte haben, hat aber nichts mit dir zu tun. So, hat aber oft nichts mit dir zu tun. Die haben einen ganz anderen Körper, leben ein ganz anderes Leben. Und deshalb, es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die absolut Sinn machen. Kreatin, Whey, Magnesium, wenn du Krämpfe hast, mal ausprobieren und so weiter. Aber seid einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, das Geld, das ihr da rein investiert, das könnt ihr auch gut woanders gebrauchen. In frische, gute Lebensmittel, direkt vom Bauern an der Straße zum Beispiel. Leute, vielen Dank, liebe, wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.